Gut, ich grüße uns mit einem Gotteswort aus Psalm 43. Dort heißt es ja: Sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berge und zu deinen Wohnungen. Und das wollen wir in diesen Tagen erleben. Sie wissen ja, dass wir davon ausgehen, und ich denke Sie auch, jedenfalls in Ihrer überwiegenden Mehrheit, dass wir uns in der Endzeit befinden. Und prophetisch ist die Endzeit eine Zeit der Nacht. Und nachts, wenn man da wandeln möchte, gehen möchte, sich bewegen möchte, braucht man Licht. Und das soll unser Gebet sein für die ganzen Tage. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten. Wir wollen auf Gottes Wort hören. Wir wollen Gottes Geist die Gelegenheit geben, durch sein prophetisches Wort an uns zu wirken, zu uns zu sprechen. Nun, es ist nicht schwer, wenn er Holger Steu ist, dann muss ich Rainer Wirth sein. Verheiratet, 3 Kinder, 38 Jahre alt. Ich arbeite beim Regierungspräsidium Tübingen im Ausland- und Asylrecht. Allerdings seit 7-8 Jahren nur 3,5 Tage die Woche, weil ich einen Reise- und Verkündigungsdienst habe und etliche Tage im Jahr predigend, vor allem im süddeutschen Raum und in der Schweiz, unterwegs bin. Ab und zu darf ich dann auch in die deutsche Hauptstadt reisen, weil mich die Gemeinde vom Holger einlädt. Nicht, er kommt also aus Berlin. Hast du auch noch vergessen zu sagen? Und ich komme aus dem schönen Schwoberländle, nämlich in der Nähe von Reutlingen, Ehningen. Ich möchte uns nun den Text, der der Predigt für den heutigen Abend zugrunde liegt, vorlesen. Wir finden ihn in Offenbarung 4. Offenbarung 4, ich lese nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel.
Dass alle aufgeschlagen haben. Bitte alle mitlesen, das ist wirklich wichtig, dass wir selbst über der Bibel auch sitzen.
Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardion. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern, und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron 4 lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier, und das dritte lebendige hatte das Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die 4 lebendigen Wesen hatten, eines wie das andere, je 6 Flügel und singt ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Throne sitzt, der da lebt in alle Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, und um deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir nun für diese Stunde. Wir bitten dich um Gnade zum Reden und zum Hören. Amen.
Wir wollen uns heute mit dem Thron Gottes beschäftigen, wie er uns in dem Buch der Offenbarung geschildert wird. Das ist ein einzigartiger Blick und ich hoffe, dass die Müdigkeit des Anreisetages doch verscheucht wird durch das, was wir da sehen werden. Wenn ich an einen neuen Ort komme, dann orientiere ich mich aber immer zuerst, wo ich hier eigentlich bin, was hier so in der Umgebung ist, damit ich den Ort, an den ich jetzt neu gekommen bin, damit ich den richtig einordnen kann. Wo bin ich hier eigentlich? Und damit wollen wir jetzt auch beginnen, wenn wir uns jetzt anschauen wollen, wo sind wir hier eigentlich bei Offenbarung 4, Vers 1. Ich möchte diesen ersten Vers mit Ihnen noch einmal lesen. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was geschehen muss nach diesem. Ich weiß nicht, wie das in Ihrer Übersetzung steht, aber im griechischen Grundtext beginnt dieser Vers mit dem Ausdruck nach diesem. Und der Vers endet auch mit diesen zwei Wörtern, nach diesem. Und wie immer das in Ihrer deutschen Übersetzung auch steht, im Griechischen sind die ersten beiden Worte meta tauta, nach diesem. Und die letzten beiden Wörter wieder, meta tauta, nach diesem. Und was am Anfang und am Ende eines Satzes oder hier eines ganzen Verses steht, das soll betont werden. Das ist wichtig, darauf kommt's an. Wenn wir also hier lesen, nach diesem sah ich, und die Stimme sprach, was nach diesem, was geschehen muss nach diesem, dann wird damit deutlich gemacht, dass wir uns hier in Offenbarung 4 an einer wesentlichen Schwelle zu etwas ganz Neuem empfinden. Hier bei Offenbarung 4 befindet sich eine Zäsur, ein Einschnitt. Ich habe mir das extra in meiner Bibel so auch markiert. Ich habe da einen dicken Strich hingemacht und Zäsur, Einschnitt angeschrieben. Dass mir das deutlich wird hier, bei Offenbarung 4 stehen wir an der Schwelle zu einem neuen Raum, zu einem ganz neuen Geschehen. Dieser Ausdruck nach diesem findet sich schon in Offenbarung 1, Vers 19, in dem Schreibbefehl des erhöhten Christus an Johannes. Da spricht unser Herr zu Johannes, Offenbarung 1, Vers 19: Schreibe nun, was du gesehen hast, sowohl was ist, als auch was nach diesem geschehen wird. Hier steht im Griechischen zweimal Kai. Kai heißt entweder und, aber Kai kann in dieser doppelten Benennung auch übersetzt werden mit sowohl als auch. Also wir könnten hier übersetzen, entweder schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Wir könnten auch übersetzen, schreibe nun, was du gesehen hast, Doppelpunkt, sowohl was ist als auch was nach diesem geschehen wird. Nach diesem, da ist dieser Ausdruck wieder. Diesem Schreibbefehl unseres erhöhten Herrn an Johannes verdanken wir also zum einen, dass wir das Buch der Offenbarung überhaupt haben. Das hat unser Herr niemand überlassen. Das hat unser Herr selbst gesagt, schreibe. Es war unserem Herrn wichtig, dass wir dieses Buch der Offenbarung als Gemeinde bekommen. Es war ihm wichtig. Es sollte aufgeschrieben werden für uns. In diesem Vers gibt aber unser Herr zugleich so eine Art Gliederung für die Offenbarung. Er sagt, schreibe, was du gesehen hast, das, was ist und auch das, was geschehen wird nach diesem. Der Inhalt der Offenbarung wird also nach Gegenwart, was ist, und Zukunft, was nach diesem geschehen wird, unterschieden. Die heilsgeschichtliche Gegenwart wird uns in den Kapiteln 2 und 3 der Offenbarung geschildert. Es ist die Zeit der Gemeinde, die der erhöhte Herr in den 7 Sendschreiben an die 7 kleinasiatischen Gemeinden anspricht. Diese 7 Ortsgemeinden aus Kleinasien, die in der heutigen Westtürkei liegen, waren also nach Offenbarung 1, Vers 4 die historischen Adressaten des Offenbarungsbuches. Können Sie sich so vorstellen, wenn Sie einen Brief schreiben, auf den Umschlag, da schreiben Sie eine konkrete Adresse. Und hier sind eben 7 Briefe rausgegangen an 7 Gemeinden. Und diese konkreten Adressen standen da drauf. 7 konkrete historische Ortsgemeinden, die es damals gab und denen dieses Buch der Offenbarung im Vorspann mit diesen 7 Gemeindebotschaften, den 7 Sendschreiben, zugeschickt worden ist. Nun hat die 7 in der Bibel aber eine ganz besondere Bedeutung. 7 ist die Zahl der Fülle, der Vollendung. Und dass es gerade 7 Gemeinden sind, an die hier dieses Buch der Offenbarung mit den 7 Sendschreiben übersandt wird, das will uns deutlich machen, dass es zutiefst nicht nur um diese 7 konkreten Gemeinden geht, sondern dass diese 7 Gemeinden Stellvertreter sind für die Gemeinde Gottes. Also in diesen 7 Gemeinden werden auch wir repräsentiert. Es sind auch unsere Stellvertreter und so auch wir mit erfasst als Adressaten dieser Offenbarung. Diese 7 Gemeinden stehen als Stellvertreter für die Gemeinden aller Zeiten. Das heißt, wenn wir den Ablauf der Offenbarung vor uns sehen, bevor unser Herr ab Kapitel 4 zu dem kommt, was kommt, spricht er das an, was ist. Was ist? Es geht heute um die Zubereitung der Gemeinde für ihren künftigen Königspriesterdienst. Und durch die 7 Sendschreiben möchte der Herr seine Gemeinde auf diese kommende Berufung ausrichten. Und ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen Sie so an Prophetie oder auch an die Offenbarung rangehen. Das ist etwas Spannendes. Offenbarung, da werden ja Dinge berichtet, die sind ja sensationell, geheimnisvoll, spannend. Und wenn man da so reinspringt und so richtig gespannt ist, was da kommt, da wird man gleich zum Beginn dieses großen prophetischen Buches erstmal abgestoppt. Da sagt der Herr erstmal, Moment, bevor wir jetzt reinspringen in das, was ich euch offenbaren will, müssen wir erstmal unseren Ist-Zustand abchecken. Als Gemeinde, als Kinder, Söhne, Töchter Gottes. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich das Buch der Offenbarung anfange zu lesen, bleibe ich unwahrscheinlich lange an diesen beiden Kapiteln, 2 und 3 der Offenbarung hängen. Da wird aufgedeckt, was in uns ist. Da nimmt der Herr seine Gemeinde und jeden Einzelnen von uns zur Seite. Bevor er über die großen Ausblicke der Zukunft spricht, tritt er ein in eine ganz persönliche Zwiesprache mit jedem Einzelnen und auch mit Ortsgemeinden. Und fragt an, seid ihr bereit für diesen Tag? Seid ihr bereit für die großen Aufgaben, die ich für euch habe, als Königspriester meinem Sohn und dieser Schöpfung zu dienen? Lasst euch ausrichten, lasst euch reinigen auf diesen Tag. Die 7 Sendschreiben sind also gerade in der Anbahnung des kommenden Gottesreiches wichtige und hochaktuelle Gemeindelektüre. Langenberg schreibt, erst aus der Ausreifung der Gemeinde zum Königspriesterdienst kann die endgeschichtliche Entwicklung der Welterneuerung erfolgen. Oder ganz schlicht gesagt, erst muss die Gemeinde vollendet sein, bevor Gott an die Welterneuerung geht. Sehen Sie, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, weil vieles, was auch christlich gut gemeint, immer wieder heute geschieht, im politischen Raum zum Beispiel, im sozialen Raum. Das geht deshalb in die Irre, weil wir meinen, die Welterneuerung vorziehen zu können und nicht begreifen, dass es heute um die Erneuerung und Zubereitung der Gemeinde geht, für ihren großen Beruf, der Restschöpfung zu dienen als Heilswerkzeug Gottes. Aber heute geht es um die Zubereitung der Gemeinde. Und wenn das abgeschlossen ist, dann geht Gott auch an die Welterneuerung. Aber das ist heute dran. dass die Gemeinde zubereitet wird für diesen großen Dienstauftrag Gottes. Der Ausdruck, was nach diesem geschehen muss, will also sagen, was geschehen muss nach Ablauf der Gemeindezeit, nach der Zeit ihrer irdischen Sammlung und Zubereitung und damit, so sehe ich es, nach ihrer Entrückung und Vollendung. Wir stehen hier in Offenbarung 4 an der Schwelle der Endgerichte Gottes zur Aufrichtung seines Gottesreiches. Wir stehen an der Einleitung der sogenannten 70. Danielschen Jahrwoche aus Daniel 9. Sie erinnern sich, letztes Jahr, großes Thema, hier in diesem Seminar gewesen. Genau an der Schwelle stehen wir. Und Sie wissen noch, letztes Jahr, wer dabei war, und es waren ja etliche, Rainer mit seiner 70. Jahrwoche hier vorne, der Beginn, die Mitte, die große Zäsur nach 3,5 Jahren und das Ende. Dann sind wir jetzt in Offenbarung 4, an der Einleitung, kurz vorm Anfang dieser 70. Jahrwoche, vor diesen letzten 7 Jahren, in denen der Antichrist und das Böse und das Reich des Antichristen sich voll entfalten können und an deren Ende die sichtbare Wiederkunft Jesu Christi auf dieser Erde steht und der wegtun wird den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes. Und an der Einleitung dieser letzten großen 7 Jahre, dieser letzten Gerichte Gottes, die dann in Offenbarung 6 mit den Siegelgerichten und dann mit den Posaunengerichten und den Zornschalengerichten in mehreren Gerichtswellen in kurzer Zeit über diese Erde gehen. An der Schwelle dieses ganzen Geschehens stehen wir hier in Offenbarung 4. Am Beginn des durch die Propheten angekündigten Tages des Herrn oder wie Paulus es nennt, am Beginn des kommenden Zornes. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Es ist nur interessant hier zu lesen, wenn unser Herr sagt, was geschehen muss nach diesem. Ja, schauen Sie rein in Ihre Bibel, dass Sie das auch wiederfinden und sehen, ich erfinde das nicht, das steht hier. In Vers 1, was geschehen muss nach diesem. Das heißt, hier im Griechischen steht ein Wort, das ausdrücken will, was unbedingt nötig ist, dass es geschieht. Das muss geschehen, das ist nötig, notwendig, es soll notwenden. Das ist zwingend nötig, dass diese Gerichte Gottes, wie wir sie hier ab Offenbarung 6 mit Beginn der Siegelgerichte bis Offenbarung 19 lesen, dass diese Gerichte über diese Welt gehen, zur Aufrichtung des Gottesreiches. Darum hat Heinz Schumacher in seinem sehr empfehlenswerten Buch über die Offenbarung seinem Buch auch den Titel gegeben, Durch Gottes Gerichte zum Gottesreich. Der beste Titel, den ich bisher je über einen Offenbarungskommentar gesehen habe. Das trifft es ins Zentrum. Durch Gottes Gerichte zum Gottesreich. Darum hier, was geschehen muss nach diesem. Das ist zwingend zur Erreichung des Heils, das Gott vorhat mit seiner Schöpfung. Aber genauso, wie wir es hier ausgedrückt finden, dass es nötig ist, dass es sein muss, dass das unabänderlich nötig ist, dass Gott uns das nicht ersparen kann, genauso beachten müssen wir, dass es nicht nur steht, was nötig ist zu geschehen, sondern was nötig ist zu geschehen nach diesem. Nach diesem. Dieser Ausdruck will sagen, was jetzt an Endgerichten Gottes geschehen muss, kann erst geschehen, nachdem die Gemeinde bei ihrem Herrn ist. Denn nach diesem bezieht sich ja zurück auf Offenbarung 2 und 3, auf die Zeit der Gemeinde, wie sie dort in den 7 Sendschreiben beschrieben wird. Und das, was jetzt an Gerichten mit Offenbarung 4, 5 im Himmel und dann ab Offenbarung 6 mit seiner Wirkung auf der Erde geschieht, das muss geschehen nach diesem, nach der Zeit der Gemeinde und ihrer Entrückung. Das deckt sich auch mit anderen Aussagen der Schrift über die Reihenfolge des göttlichen Gerichts über die Welt und der göttlichen Rettung seiner Glaubensleute. Ich denke hier an Noah, 1. Mose 7, Vers 7, da heißt es, und Noah und seine Söhne und seine Frau und die Frauen seiner Söhne gingen mit ihm in die Arche, wann? Als es richtig schön regnete? Als das Wasser ihnen bis zum Halse stand? Oder zum Bauchnabel? Vor den Wassern der Flut. Gott macht zu die Tür. Und dann regnet es das Gericht Gottes. Erst dann. Henoch als Gemeindetypus, ja noch viel reinrassiger, wird sogar schon noch ein Stück davor entrückt, sagt die Bibel. Oder ich denke an Lot, 1. Mose 19, Vers 22. Da sagt der Engel zu Lot, schnell, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Lot war kein Musterbeispiel eines Mannes Gottes. Der hat sich ganz schön gewaltig nach Sodom und Gomorra orientiert in seinem Leben. Er hat zwar versucht, sich innerlich davon wegzuhalten, und er, Petrus schreibt, dass er seine gerechte Seele quälte mit dem, was er da sah. Aber er ist da geblieben. Es hat ihn dahin gezogen. Er war kein Musterbeispiel. Und trotzdem, der Engel sagt, du, ich kann nichts machen, bis du dorthin an diesen sicheren Ort gekommen bist. Ich sag's mal im Bild, Feuer und Schwefel kochten schon. Und sie konnten nicht eingesetzt werden, weil der Lot immer noch da war. Die müssen ihn rausziehen. Und erst wo er weg ist, kann das Gericht über Sodom und Gomorra kommen. Und so sagt Paulus auch zur Gemeinde in 1. Thessalonicher 5, Vers 9, dass Gott uns nicht bestimmt hat zum Zorn, sondern zur Erlangung der Rettung. Und in 1. Thessalonicher 1, Vers 10 heißt es von Jesus, dass wir seinen Sohn aus den Himmeln erwarten sollen, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Insoweit kann man hier in diesen Worten an Johannes, wie wir es in Vers 1 lesen, komm hier herauf, auch einen symbolischen, bitte ich betone, symbolischen, typenmäßigen Hinweis auf die Entrückung der Gemeinde sehen, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, wie es in 1. Thessalonicher 4, Vers 17 gesagt wird. Derselbe Ausdruck, komm hier herauf, wird übrigens in Offenbarung 11, Vers 12 auch für die Entrückung, die sprichwörtliche, körperliche Entrückung der zwei Zeugen gebraucht, die wahrscheinlich zur Mitte der 70. Jahrwoche dann vom Herrn von dieser Erde hinweg in den Himmel genommen werden. Also was da geschieht an diesen zwei Zeugen in Offenbarung 11, Vers 12, kommt hier herauf, ist genau derselbe Ausdruck, der hier gebraucht wird an Johannes, komm hier herauf. Also ich denke, dass das von Gott schon, vom Heiligen Geist, ein ganz beabsichtigter Hinweis ist, ein symbolischer Hinweis darauf, dass wir hier an der Grenze, an der Schwelle zur Offenbarung 4, also dem kurz vorausgehend, nach meiner Sicht die Entrückung der Gemeinde zu sehen haben. Wir sind nicht bestimmt zum Zorn, sondern zur Erlangung der Rettung. Wir haben nicht zu warten auf den Antichristen und auf die schlimmen Dinge, die über diese Erde gehen werden. Wir warten auf unseren Herrn. Das ist ganz wichtig, dass wir uns nicht fixieren auf die schrecklichen Dinge, fixieren auf das der Antichrist, das und oh weia, was wird kommen, und sondern wir warten auf unseren Herrn. Die Blickrichtung muss stimmen. Ja, die geht nach oben und nicht nach unten. Wir brauchen keine Angst haben vor dem, was da kommt, sondern wir dürfen uns freuen. Unser Herr kommt und macht die Tür zu in der Arche seiner Gemeinde, bevor der Zorn Gottes sich über diese Erde ergießt. Mann, was ist denn das für eine Errettung, für eine Hoffnung, wenn wir als Gemeinde sowieso den Zorn, den Gott ausgießt, über alle Gottlosigkeit der Menschen, wenn wir den genauso durchleben müssen. Trübsale, Drangsale haben wir in unserem Leben als Christen doch genug. Geht doch nicht darum, dass wir hier leidensscheu sein wollen. Hat doch jeder sein Paket zu tragen. Bei Johannes, hier selbst, geht es bei diesem Komm hier herauf aber um einen prophetischen Ortswechsel, der nicht körperlich, sondern nach Vers 2a nur im Geist geschieht. Alsbald war, wurde ich im Geiste, heißt es hier in Vers 2. Das heißt, Johannes darf in den geöffneten Himmel nicht körperlich hineingehen, sondern nur im Geist hineinschauen und hineinhören in den geöffneten Himmel. In unserer Gemeinde gab es mal einen Bruder, der hat früher immer gebetet, O Herr, lass uns unter deinem geöffneten Himmel stehen. Ich fand das als junger Mann immer etwas schwülstig und konnte dem nicht so recht etwas abgewinnen. Aber von der Stelle her denke ich, der Mann hat durchaus recht. Es gibt einen verschlossenen Himmel. Wenn Menschen nur merken, hey, wir können nicht zu Gott, das ist zu. Eure Sünde, sagt die Schrift, hat eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott, dass er nicht mehr hört. Das ist der geschlossene Himmel. Und dann sehen wir, dass dieser Himmel aufreißt, Jesus bei seiner Taufe. Dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Ihn höret. Da reißt dieser verschlossene Himmel auf in Jesus. Und hier wird dieser Himmel geöffnet, eine Tür im Himmel geöffnet, damit Johannes Dinge sehen und hören kann, die Gott uns weitergeben möchte. Es gibt da so einen Science-Fiction-Film, oder gab es den, der hieß Stargate, Sternentor. Und da gibt es auch so ein Tor, wenn man durch das durchgeht, kommt man in eine andere Dimension. Sehen Sie, und der Gagarin damals, als der so ein bisschen kurz mal die Erde von außen gestriffen hat und dann so ironisch meinte, er habe Gott nicht gefunden hier draußen im Weltall, er war ganz schön naiv. Wir können so viele Lichtjahre fliegen, wie wir wollen. Wir bleiben in dieser Dimension. Und dieser Himmel Gottes, um den es hier geht, ist ja nicht unser Lufthimmel, nicht unser Kosmos. Das ist eine andere Dimension. Die geht quasi quer durch unsere Dimension. Und da gibt es eine Tür, die geöffnet worden ist für den Johannes, dass er hineinsehen und hineinschauen und hören durfte. Und diese Vision, die hier dem Johannes geschenkt wird, die sollte kein Privatbesitz für Johannes sein, sondern die hat unser Herr, ihr Herr, für sie aufschreiben lassen, damit sie auch hineinschauen und hineinhören in den geöffneten Himmel. Aber sehen Sie, das geschieht nicht, indem man das nur so einfach liest. Da brauchen wir auch wieder dieses im Geist sein, im Heiligen Geist sein. Wenn es der Heilige Geist uns nicht innerlich auch wieder aufmacht, dann können wir das lesen und lesen und lesen und für uns bleibt es zu. Wir finden keinen Zugang. Wir brauchen, dass der Heilige Geist, jeder Einzelne, wenn wir dieses Wort lesen, dass auch in uns, in unserem Geist selbst, das geschieht. Und darum müssen wir beten. Ich habe diesen Text Offenbarung 4 wochenlang immer wieder gelesen, immer wieder. Nachdenken, beten, zum Herrn hin geöffnet, Herr, lass mich das fassen und sehen und hören. Immer und immer wieder mit dieser Bitte, dass der Herr Stück um Stück durch seinen Heiligen Geist das öffnen möge, dass ich das nicht nur lese, sondern dass das lebt in mir, dass ich das innerlich erfassen darf. Sehen Sie, wir heute haben eine etwas andere Situation. Bei uns geschieht es im Regelfall nicht so, dass uns heute grundsätzlich neue Visionen geschenkt werden. Dass einer sich jetzt hinsetzt und sagt, oh, die sehe ich, Offenbarung 23. Ja, jetzt kommt was zu. So nicht. Bei uns knüpft dieses Offenbarungsgeschehen, dieser geöffnete Himmel, dieses im Geist sein, diese Visionen, wie wir sie hier haben, die knüpfen an das Wort der Bibel. Das ist wichtig. Da kann sich nicht jemand hinstellen und sagen, hier ergänze ich noch das und das. sondern die Bibel ist der Maßstab, ist das Offenbarungsmittel Gottes, das Zentrum seines Redens heute. Aber eben nicht nur als stures Papier, sondern im Zusammenwirken mit seinem Heiligen Geist. Und dann geschieht letztlich bei uns persönlich genau dasselbe, was Johannes damals erlebt hat. Uns geht mit einmal was auf. Und dann hält es uns nicht mehr auf den Sitz. Also ich bin aufgestanden, bin rumgehüpft in meinem Zimmer. Ja, so großartig, wenn er das packt. Nicht nur, wenn man es runterliest und von einer Gehirnzelle nur in die andere schiebt. Nachdenken, lesen, nicht nur mal so ein Verschen lesen, Zeit nehmen, immer wieder dieses Kapitel, andere lesen, zu Gott reden, mit Gott Zwiesprache halten über den Text. Ja, das ist ja großartig und zeig mir das, ihn anbeten darüber, ihn fragen darüber. So wird das groß und fängt an zu leben. Und in diesem Bewusstsein wollen wir jetzt auch im Geist mit Johannes in den geöffneten Himmel hinaufsteigen und hören und sehen, was Johannes sah und hörte. Vers 2. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Der Thron Gottes ist das Zentralbild der gesamten Apokalypse. Der Thron Gottes ist das Zentralbild der gesamten Apokalypse. Das sehen wir schon an der Statistik. 50 Mal spricht das Neue Testament vom Thron Gottes und davon alleine 42 Mal in der Offenbarung. Und davon wiederum allein 12 Mal in Kapitel 4 und 5 Mal in Kapitel 5. Also schon der Statistiker kann hier aufjubeln, eindeutig nachweisbar, der Thron Gottes, der Mittelpunkt der Offenbarung. Aber wir sehen das vor allem auch inhaltlich. Ich weiß nicht, ob Ihnen das vorhin aufgefallen ist beim Lesen. Alle Ortsbestimmungen im Himmel erfolgen nur unter Bezug auf diesen Thron. Schauen wir, Vers 2. Auf dem Thron sitzt einer. Vers 3. Rings um den Thron ist ein Regenbogen. Vers 4. Rings um den Thron sind die 24 Throne der 24 Ältesten dieses göttlichen Thronrates. Vers 5. Aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und ebenfalls Vers 5. Vor dem Thron sind die sieben Geister Gottes. Vers 6. Vor dem Thron ist ein gläsernes Meer. Und Vers 6 nochmal. Inmitten des Thrones und um den Thron her sind die vier lebendigen Wesen, die Thronwächter Gottes, die Vertreter der lebendigen Schöpfung. Auf dem Thron, rings um den Thron, rings um den Thron, aus dem Thron, vor dem Thron, vor dem Thron, inmitten des Thrones, um den Thron. Merken Sie, wie sich das ballt, wie hier im Himmel sich alles danach bestimmt, wie es zum Thron Gottes steht. Hier dreht sich im wahrsten Sinne des Wortes alles um den Thron Gottes. Steigen wir mal herab. Wie ist das bei uns? Ist da auch der Thron Gottes der Mittelpunkt, das Zentrum unseres Lebens? Bestimmt und ordnet sich auch in unserem Leben alles von diesem Thron her? Unsere Beziehung, unser Beruf, unsere Beziehung zum Geld, zur Sexualität, zur Frage der Mitarbeit, der Zeit. Bestimmt sich all das vom Thron her in unserem Leben? Das ist die ganz praktische, wichtige Frage, die sich hier uns stellt. Sehen Sie, solange die Grundordnung des Himmels mit dem Thron Gottes im Zentrum nicht auch zur Grundordnung unseres persönlichen Lebens geworden ist, brauchen wir uns über das Chaos nicht zu wundern. Wenn im Himmel der Thron Gottes im Zentrum allen Geschehen steht, dann heißt das, das ist das Grundmuster, das ist die Grundordnung des ganzen Universums. Und wenn in unserem kleinen Universum, in unserem Leben, diese Ordnung gestört ist und der Thron Gottes nicht in der Mitte steht, nicht Jesus die Herrschaft, die absolute Herrschaft und das Sagen hat über alle Bereiche unseres Lebens, dann bricht in unserem Leben das Tohu Wabohu los. So ging es 1. Mose 1 los. Da stand nicht mehr der Thron Gottes im Mittelpunkt. Tohu Wabohu war die Folge. Und das spielt sich in jedem einzelnen Leben von uns ganz genauso ab. Wenn die Grundordnung des Himmels nicht auch die Grundordnung in unserem persönlichen kleinen Leben ist. Vor allem soll aber hier beim Lesen der Offenbarung eins klar werden. Im Zentrum der Weltgeschichte und besonders auch im Zentrum der Endgeschichte steht der Thron Gottes. Diese Enthüllung ist ganz wichtig, denn damals sah es so aus, als wäre Rom der Mittelpunkt der Welt. Und als würden alle wichtigen Entscheidungen dieser Welt in Rom getroffen werden. Und im Wahlkampf hat unser Bundeskanzler Schröder gesagt, als es dann so um die Fragen des Irakkrieges ging, was hier deutsche Angelegenheiten der Bundesrepublik Deutschland betrifft, das wird in Berlin entschieden und nicht in Washington. Da musste ich lachen und dachte, weißt du, Gerhard, nicht in Berlin. Und nicht in Washington und nicht in New York. Washington, die Zentrale der Amerikaner, New York, die Zentrale der UNO. Nein. Und es bekommt noch eine endgeschichtliche Dimension, denn von dem Antichristen und seinem Reich heißt es in Offenbarung 13, Vers 2. Und der Drache, der Satan, gab ihm, dem Tier, dem Antichristen, seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Satan gibt seinen Thron seinem Repräsentanten auf Erden, dem Antichristen, der quasi wie der Christus für seinen Vater hier der Antichrist auf Erden die Repräsentanz des Satans darstellt. Und Satan gibt seine Vollmacht, seinen Thron diesem Antichristen. Da könnte man schon schlottern. Und da sagt die Offenbarung, und ich sah ein Thron, eine Dimension drüber, da wird regiert. Und dann heißt es so schön, so ganz schlicht in Vers 2, auf dem Thron saß einer. Ist Ihnen das aufgefallen? Ist das selbstverständlich? Offenbar nicht. Wenn man an viele Religionen und Menschenmeinungen der letzten Jahrtausende denkt, dann ist das eine sehr gängige Meinung, dass Gott seinen Thron verlassen, sich zurückgezogen hat auf seine Datsche irgendwo im hinteren Universum und diese Welt sich selbst überlassen hat. Sehen Sie, und dieser kleine Vers, und auf dem Thron saß einer, der will uns sagen, dieser Thron ist nicht leer. Gott hat uns nicht verlassen. Gott lässt die Dinge nicht laufen. Auf dem Thron sitzt einer. Es wird regiert. So hat es Karl Barth mal im Dritten Reich gesagt. Sehr treffend. Als man nichts davon sah, Karl Barth gesagt, es wird regiert. Das ist die Aussage. Auf dem Thron saß einer. Gott hat nicht abgedankt, der regiert. Bis er ans Ziel kommt. Die Zukunft kommt vom Thron Gottes her auf uns zu und von nirgendwo sonst. Wenn wir das verinnerlichen. Die Zukunft kommt vom Thron Gottes her auf uns zu und von nirgendwo sonst. Die Offenbarung zeigt uns, dass diese Zukunft vom Thron Gottes her in mehreren Etappen auf uns zukommt. Zunächst einmal kommt diese Zukunft als Gericht vom Thron Gottes her über die Menschheit. Offenbarung 4, Vers 5. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Damit soll das Gerichtshandeln Gottes beschrieben werden. Das deckt sich mit Daniel 7, Vers 10. Ich erinnere auch wieder vor einem Jahr hier, als wir Daniel 7 auch gemacht haben. Da hieß es von diesem Thron Gottes in Daniel 7, Vers 10, ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus, von diesem Thron Gottes. Und hier in Offenbarung wird es so ausgedrückt mit, und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Also das Erste, was hier vom Thron Gottes ausgeht, ist alles andere als erfreulich. Es ist Gericht. Es ist Gericht. Doch in Vers 3 lesen wir etwas ganz Feines. Nämlich von dem Regenbogen. Ein Regenbogen war rings um den Thron. Ich stelle mir das also so vor, dass er so in einem Oval, Halbkreis ähnlich, diesen Thron Gottes umgibt. Sozusagen den Hintergrund, den Rahmen in dieser Vision vom Thron Gottes darstellt. Und dieser Regenbogen steht hier nicht nur für die Buntfarbigkeit und die Herrlichkeit Gottes, die Vielfarbigkeit Gottes. Na, viele haben so ein Gottesbild, so schwarz-weiß oder grau. Dieser Regenbogen sagt uns die ganze Buntfarbigkeit Gottes. Aber das ist nicht alles. Dieser Regenbogen stellt das Bundeszeichen der Treue Gottes nach dem großen Gericht der Sintflut dar und bildet nicht umsonst hier den herrlichen Hintergrund rings um den Thron. Die Treue Gottes, selbst im Gericht, wird hier durch diesen wunderbaren Regenbogen rings um den Thron schon dargestellt. Nachdem sich die sieben Siegel, Posaunen und Zornschalengerichte dann in Offenbarung 6 bis Offenbarung 19 über die Menschheit in ihrer Gesamtheit ergossen haben, Christus wiederkommt auf die Erde, den Antichristen hinwegtut, das tausendjährige Reich kommt und es auch dann nochmal zu einer großen Rebellion kommt gegen Christus und zu einem Vergehen dieser alten Schöpfung. Heißt es dann, dass dieser Thron Gottes im Endgericht in Offenbarung 20, Vers 11 als großer weißer Thron geschaut wird, vor dem sich die Toten jetzt individuell zu verantworten haben? Wir werden da auf diese Tage kommen. Und nach der Neuschöpfung von Himmel und Erde heißt es in Offenbarung 21, Vers 5, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Auch darüber werden wir noch reden in diesen Tagen. Da wird dieser Thron zum Ausgang dieses großen Erneuerungsprogrammes Gottes. Und schließlich heißt es vom Thron Gottes im neuen Jerusalem in Offenbarung 22, Vers 1 und Vers 3. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Wir sehen, wie vielgestaltig die Zukunft von diesem Thron Gottes her ausgeht und wie auch der Thron Gottes selbst am Fortgang dieser Heilsgeschichte dynamisch teilhat. Gehen zunächst aus dem Thron hervor Blitze und Stimmen und Donner, so geht am Ende aus dem Thron hervor ein Strom von Wasser des Lebens. Na, da hat sich aber was getan. Dazwischen liegt aber was. War der Thron Gottes zunächst im Himmel, so finden wir ihn am Ende mitten unter den Menschen auf der neuen Erde, im neuen Jerusalem. Und war es zunächst nur der Thron Gottes, so ist es jetzt am Ende in Offenbarung 22 der Thron Gottes und des Lammes. Wir sehen also, welch herrliche, lebendige, heilvolle Entwicklung die uns die Offenbarung immer wieder vom Thron Gottes her vor Augen führt. Wie sich das wandelt, wie dieser Thron Gottes nicht statisch ist, sondern was Dynamisches, immer wieder Neues, Lebendiges von diesem Thron her ausgeht. Sehen Sie, auf diesem Hintergrund dürfen wir jetzt auch für uns die letzte und größte Überwinderverheißung der sieben Sendschreiben sehen. Offenbarung 3, Vers 21. Und jetzt nehmen Sie mal diesen ganzen Hintergrund mit. All das, was wir jetzt über den Thron Gottes gehört haben. Über den Wandel dieses Thrones Gottes. Vom Gericht her ausgehend. Über diese Erde. Dann das Gericht über die einzelnen Menschen. Vom weißen Thron. Dann von diesem Lebensstrom, der ausgeht. Und von dieser Gegenwart Gottes in der neuen Schöpfung, die vom Thron her ausgeht. Diese ganze Entwicklung des Thrones Gottes. Die behalten Sie jetzt mal im Hinterkopf. Wenn es heißt, sagt unser Herr an die Gemeinde in Laodicea, Offenbarung 3, 21, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Die große Volksmenge aus allen Nationen, die aus der großen Drangsal kommt, die steht nach Offenbarung 7, Vers 9 vor dem Thron. Das neue Lied, das nach Offenbarung 14, Vers 3 nur diese 144.000 lernen können, dieses Lied wird vor dem Thron gesungen. Die Gemeinde ist nach Offenbarung 3, Vers 21 aber dazu berufen, mit Christus auf seinem Thron zu sitzen. So wie auch Christus überwunden und sich mit seinem Vater auf seinen Thron gesetzt hat. Die Gemeinde darf deshalb weder mit der großen Volksmenge, die aus der großen Trübsal kommt, noch mit den 144.000 verwechselt werden. Die Berufung zum Mitherrschen auf dem Thron Gottes ist noch viel größer als nur, ich wag's kaum zu sagen, die Berufung zum Stehen vor dem Thron Gottes. Noch viel größer. Aber bitte, es heißt hier, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das muss ich auch ganz klar sagen. Diese Verheißung ist keine, die man mit seiner Bekehrung so einfach unverlierbar abgebucht hat. Wer überwindet? Sehen Sie, das wird eigentlich der schlimmsten Gemeinde gesagt, der Laodicea-Gemeinde, der Gemeinde, die sich dadurch ausgezeichnet hat, dass sie nicht kalt und nicht warm war. So dieses lauwarme Mittelgängertum. Und sorry, ich denke, dass das genau das Problem unserer Zeit auch ist. Nicht heiß und nicht kalt. Und genau den, sagt der Herr, wer überwindet, wer diese Lauheit, Halbheit, diese Kompromisse und Gespaltenheit seines Lebens überwindet, wer klare Sache macht mit dem Herrn, wer ihn wirklich den Thron in seinem kleinen persönlichen Leben wieder ganz gibt, der kriegt auch diese Verheißung. Jetzt dann auch in der Herrlichkeit mit ihm auf seinem Thron zu sitzen. Wir sehen das zwar nicht unsere Errettung, wohl aber unsere Herrlichkeit und Dienstberufung mit unserer Treue zu Jesus in diesem Leben in Zusammenhang steht. Das müssen wir ernst nehmen. Diese Herrlichkeit, an der teilzuhaben. Das können wir nicht, indem wir hier so alles mitnehmen und dann am Ende, Herr, jetzt nehmen wir bei dir auch so alles mit. Ja, haben wir beides gehabt. Clevere Kerlchen. Wer überwindet? Ganz klar. Die Halbheit, die Lauheit unseres Lebens, wo die nicht überwunden wird, da geht's um unsere Dienst- und Herrlichkeitsberufung an diesem Tag. Wenn Jesus sagt, mit mir zu sitzen auf meinem Thron, teilzuhaben an all diesen Gerichts- und Heilsprozessen, die von diesem Thron her ausgehen sollen in die ganze Schöpfung. Als Königspriester Jesu mit ihm zu herrschen, zu heilen in diese Schöpfung hinein. Darum geht's heute, dass wir dafür zubereitet werden, dass wir dafür fit gemacht werden vom Herrn, unser Leben dafür nutzen und unter diesem Aspekt sehen. Komm hier herauf. Sieh dein Leben von der höheren Warte aus, in der Perspektive des Thrones Gottes. Komm hier herauf. Sieh die ganzen Dinge deines Lebens von mir her, mit dieser großen Perspektive, und bleib nicht hängen in dem Kleinen deines Lebens. Amen.